Kreis.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 30. Januar 2026 und das sind die Themen. Natur statt Luxusbauten, eine Demo gegen die Bebauung der Zähringer Höhe, die heute Nachmittag in Freiburg stattfand. Aus Furcht vor Trump verlieren linke Projekte wie die Rote Hilfe ihre Bankverbindung. Dagegen gibt's morgen eine Demo. Ein großer Anteil der Opfer von Femiziden ist migrantisch. Es geht um die ganz starke Traumatisierung durch das, was Gruppen von Menschen hier im Nahen Osten erleben müssen, Rojava und darüber hinaus. Arne Semsrott von Frag den Staat verliert vor dem Bundesgerichtshof im Kampf für Transparenz zu Gerichtsunterlagen. Und wir versuchen, das weiterhin lebendig zu halten. Der Osthang in Darmstadt ist weiterhin von Räumung bedroht. Wir haben immer wieder über den Widerstand gegen das Baugebiet Höhe in Zähringen berichtet. Die 4,4 Hektar liegen am Rand von Zähringen in Richtung Wildtal. Aktuell sind dort landschaftlich sehr schöne Streuobstwiesen. Diese sollen rund 300 Wohnungen weichen, darunter auch Einfamilien, Reihen und Doppelhäuser. Lediglich 60 Wohnungen sollen sozial gefördert sein, also deutlich unter der aktuell geltenden Anforderung, bei neuen Baugebieten mindestens 50% sozialen Wohnungsbaus zu errichten. Die Stadtverwaltung beruft sich stets auf alte Zusagen, die GrundstückseigentümerInnen gemacht worden seien. Unter dem Motto Natur statt Luxusbauten fand an diesem Freitag um 16 Uhr erneut eine Demonstration statt. Wir haben vorab darüber mit Mascha Klein vom BUND Freiburg gesprochen. Wir fragten sie zunächst, warum die Zähringer Höhe so besonders schützenswert ist.
Ja, also die Zähringer Höhe ist einfach schön, eine Idylle, sehr viel wertvolle Natur. Es ist aber auch eine Kaltluftschneise. Und da Freiburg ja wirklich ein Hotspot ist, braucht es jede mögliche Kaltluftschneise, damit wir da auch noch weiter die Sommer einigermaßen genießen können. Dazu hin noch ist es schwierig an den oder gar nicht an den ÖPNV anschließbar. Das heißt, es wird eine schwierige Hürde, eine schwierige Verkehrssituation ergeben. Unter anderem auch mit dem geplanten Radschnellweg 6 nach Norden, die Verbindung nach Norden. Der kollidiert dann mit dem Verkehr.
Jetzt ist es ja so, dass bei Baugebieten in Umlandgemeinden, dass da oft auch sehr viel Fläche versiegelt wird und die Bebauung noch weniger Menschen Platz bietet, wie jetzt beim geplanten Baugebiet an der Zähringer Höhe. Ist es nicht besser, Baugebiete in Freiburg zu erschließen, als noch mehr im Umland zu bauen?
Gut, wenn das wirklich die letztendliche Alternative ist, aber man kann ja nicht was Schlechtes damit begründen, dass es irgendwo anders noch schlechter geht. Und natürlich ist dieses Bauen im Umland sehr problematisch, aber also das Bauen auf der Zähringer Höhe ist auf jeden Fall keine Lösung. Es gibt ja eine Alternative. In Zähringen Nord, Lengeloh, da ist eigentlich auch ein Baugebiet geplant, auf Parkfläche mit kaum Versiegelung, Top-Anschluss an ÖPNV. Aus irgendeinem Grund wird das Bauvorhaben gerade nicht so sehr weiterverfolgt. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil dort etwas mit der dort angesiedelten Industrie ein Konflikt ist, aber das ist lösbar. Also dort könnte sehr viel mehr Wohnraum entstehen und natürlich auch bezahlbarerer Wohnraum als dann auf der Höhe. Also für uns ist dieses auf der Höhe ist einfach ein ganz krasses Beispiel dafür, wie nicht auf der grünen Wiese gebaut werden sollte. Und damit einfach auch so eine Möglichkeit mal zu sagen, so sieht's aus, wenn man Boden, Grün, Luft zerstört, um irgendwelche Luxusbedürfnisse zu befriedigen.
Die Stadtverwaltung erklärt ja stets, sie steht im Wort bei Grundstückseigentümern, dass dort gebaut wird. Deine Antwort darauf?
Sie steht aber auch im Wort zum Arten- und Klimaschutz- und Artenschutzmanifest und anderen Sachen zum Klima. Ziel klimaneutral 2035, das ist nicht erreichbar. Und wie gesagt, also der Eindruck ist auf jeden Fall, dass die Mehrheit der FreiburgerInnen dieses Baugebiet ablehnt und dann sollten sie vielleicht auch dazu stehen, was die Bevölkerung möchte. Ich denke, das ist verpflichtender als irgendwelche Verpflichtungen, Kompromisse, die unter Druck entstanden sind und das Baugebiet hat ja auch eine Geschichte, die ziemlich dubios ist aus den 70er Jahren. Ja.
Ein paar Worte.
Also sowas kann man sich eigentlich nicht
berufen. Ein paar Worte mehr dazu. Welche Geschichte?
Ja, also in den 70er Jahren wurde dieses Baugebiet anvisiert und dabei gab es dann aus dem Bauamt Infos an begüterte Behringer, gerne aus der CDU, kauft dort ein Stück Land von ahnungslosen Bauern für eine Mark den Quadratmeter und dann wird das Baugebiet und das wird sich lohnen. Und so wurde dieses Baugebiet immer wieder weiter verfolgt, mal verkleinert, mal vergrößert. Das wurde also tatsächlich, war es schon mal nur auf 36 Hektar geplant, dann wird es wieder vergrößert. Und in der Zwischenzeit wurden auch in Nacht- und Nebelaktionen diese alten Obstbäume abgeholzt, wo man dann nicht mehr nachverfolgen konnte, wer war das, wann war das. Also es ist ein ziemlich belastete Sache.
Ja. Wenn es um Mehrheiten im Freiburger Gemeinderat geht, dann stehen natürlich die Grünen im Fokus. Jetzt sagen die Grünen ja praktisch, heutzutage würden wir diesem Baugebiet nie mehr zustimmen in dieser Form. Aber leider ist das Kind nun schon in den Brunnen gefallen. Wir versuchen es noch irgendwie möglichst gut auszugestalten, aber ganz kippen, das funktioniert nicht mehr. Wie reagiert ihr auf diese Argumentation?
Es gibt da andere Aussagen, dass das durchaus noch zu kippen ist, denn es ist in Offenlage, es gab sehr viele Einwendungen, es muss nochmal überarbeitet werden, es kommt nochmal in den Gemeinderat und da können auch die Grünen dagegen stimmen und das sollten sie auch machen. Ich höre immer wieder, sie sollen einfach mal mutig zu ihren Inhalten stehen, wenn alle sagen, nein, wir wollen das nicht. Es ist ja sogar so, dass es auch CDU-Mitglieder gibt, die das eigentlich nicht wollen. Auf jeden Fall höre ich von den Grünen immer wieder, ja, wir haben mit Bauchschmerzen zugestimmt. Dann würde ich sagen, wenn sie weiter da Bauchschmerzen haben, dann sollen sie aufpassen, dass kein Krebsgeschwür daraus wird, wenn sie dem weiter zustimmen.
Ja, wer dort spazieren geht, kann eigentlich nicht wollen, dass dieses Gebiet bebaut wird. Dann abschließend noch einmal ein bisschen zusammengefasst, warum heute um 16 Uhr Richtung Rathausgasse oder um 16.30 Uhr dann auf den Rathausplatz kommen.
Ja, wir müssen einfach zeigen, dass es nicht nur die Zähringer sind, die möchten, dass dort nicht gebaut wird. Wir sind ja das Bündnis, das ist die Höhe. Und im Gegensatz zu dem, was in der Badischen Zeitung stand, sind wir eben nicht Zähringer. Da ist nur ein einziger Zähringer dabei, sonst kommen wir von überall aus der Stadt. Und bei dieser Demo wollen wir zeigen, dass die ganze Stadt das nicht will und dass das der ganzen Stadt nicht gut tun würde, wenn dort die Natur zerstört wird. Und wir wollen da einfach wieder mal ein Zeichen setzen. Naja, und hoffen, dass da es ein gutes Presseecho gibt und das Ganze noch bekannter wird und vielleicht auch ein bisschen über Freiburg hinaus, denn das ist ja eigentlich schon ein ziemlicher Skandal.
Das
ist für die Green City, ne? Ja.
Ein Skandal.
Das sagt Mascha Klein vom BUND Freiburg. Wir haben mit ihr vorab über die Demonstration Natur statt Luxusbauten gesprochen, die heute Nachmittag in Freiburg stattfand. Und passend zum Thema findet auch heute Abend ein Vortrag statt. Flächenverbrauch zwischen Nachhaltigkeit und Maßlosigkeit an der Universität Freiburg, Kollegiengebäude 1, Hörsaal 1199, heute Freitag um 19 Uhr. Seit Trump die Antifa Ost auf die Terrorliste gesetzt hat, haben deutsche Banken wie die GLS kalte Füße bekommen und streichen linken Projekten und Initiativen die Konten. Betroffen ist unter anderem die Rote Hilfe, die linke AktivistInnen bei Prozessen unterstützt. Kippe berichtete uns darüber bei Radio Dreieckland und wies auf eine Demo gegen das Debanking am morgigen Samstag in Freiburg hin.
Also ich bin jetzt im Soli-Kreis für die Rote Hilfe, weil denen wurden die Bankkonten, wie gesagt, entzogen von der GLS Bank und von der Sparkasse Göttingen. Das Ganze ist jetzt passiert, weil sie anscheinend im Zusammenhang mit dem Antifa-Ost-Verfahren, das jetzt an der Terrorliste in den USA gelistet wurde. Und deswegen machen wir eine Demo am Samstag um 16 Uhr.
Also die Banken haben sich das von sich aus entschlossen oder sowas oder sind dazu rechtlich gezwungen oder?
Also die haben das einfach von sich aus entschlossen nach Androhungen mit dieser Terrorliste, denn sie haben vor allem Angst von den USA dann Einschränkungen zu bekommen, zum Beispiel in dem internationalen SWIFT-System, das Zahlungen über Ländergrenzen hinweg ermöglicht. Die Sparkasse Göttingen wurde tatsächlich jetzt im Eilverfahren erstmal dazu wiedergebracht, dass die Kündigung illegal war. Dafür gibt es jetzt aber erstmal noch ein Hauptverfahren und da wird geschaut, wie das rechtlich weitergeht.
Wie wichtig ist so ein Konto für die Rote Hilfe?
Naja, das ist ein deutschlandweites Soli-Netzwerk mit Mitgliedern, über 19.000 Mitgliedern, die da monatlich meistens einzahlen, woraus Prozesskosten bezahlt werden für AktivistInnen oder auch Vernetzung stattfindet. Und da sind jetzt in der GLS-Bank, habe ich gehört, über 60 Konten wurden dort gekündigt. Das heißt, es ist schon wirklich ein massiver Schlag, der die Arbeit der Roten Hilfe einschränkt.
Kannst du noch ein bisschen was zu der Demo am Samstag sagen?
Also die Demo findet um 16 Uhr statt, wird am Platz der alten Synagoge stattfinden. Und je nachdem, wie viele Leute kommen, werden wir auch durch die Stadt laufen. Wir hoffen darauf, dass natürlich dass sich viele Leute anschließen und wir ein Zeichen setzen können, dass US-amerikanischer Einfluss auf unsere Bankensysteme nicht überhand nimmt und solche Debanking nicht zur alltäglichen Sache für linke Aktivistengruppen werden.
Ihr seid ja nicht die Einzigen, die betroffen sind. Sogar der Chef des Internationalen Gerichtshofs wurde debankt. Wobei ich glaube, es ist natürlich schon auch so eine Sache, die normalerweise wohl irgendwelche linken Gruppen trifft.
Ja, also jetzt bei dem Aufruf weiß man zum Beispiel die Rote Hilfe, aber auch die DKP ist von Debanking betroffen wegen Zahlungen nach Kuba. Das Anarchist Cross in e.V. in Leipzig wurde auch debankt und weitere umweltaktivistische Gruppen. Und das halt vor allem von der GLS, einer eigentlich ökologischen Bank, die sich einen sozialen Faktor auch rausnimmt, die sich auch selbst eher oft als Alternativbank verstanden wurde zu den ganzen normalen Banken, sage ich jetzt mal.
Die Demo gegen Debanking findet am morgigen Samstag um 16 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg statt, beziehungsweise beginnt dann. Im Sommer 2024 hatte Arne Semsrott von Frag den Staat die Gerichtsbeschlüsse zu den Durchsuchungen und der Telefonüberwachung der letzten Generation veröffentlicht. Am gleichen Tag veröffentlichte er auch den Beschluss des Landgerichts Karlsruhe im Verfahren wegen der Verlinkung der Archivseite von Indymedia gegen Radio Dreieckland. Daraufhin wurde Arne Semsrott aufgrund der Veröffentlichung der Gerichtsbeschlüsse zur letzten Generation angeklagt. Der Paragraph 353d des Strafgesetzbuches verbietet nämlich die Veröffentlichung der Anklageschrift oder anderer amtlicher Dokumente eines Strafverfahrens, eines Bußgeldverfahrens oder eines Disziplinarverfahrens, ganz oder in wesentlichen Teilen, bevor sie in öffentlicher Verhandlung erörtert oder das Verfahren abgeschlossen ist. Am Landgericht Berlin wurde Arne Semsrott deswegen schuldig gesprochen. In nächster Instanz hat nun auch der Bundesgerichtshof gegen Arne Semsrott entschieden. Wir haben im damaligen Fall mit Arne Semsrotts Verteidiger Benjamin Lück von der Gesellschaft für Freiheitsrechte gesprochen. Ihr hört zuerst einen Ausschnitt aus diesem Interview zum
der
ersten
Paragraph
Verfahren und darauf
D, Nummer
folgt drei. Ein Update
ich weiß, ist
mit
so,
Verteidiger Benjamin Lück
kompliziert
zur
leider,
Entscheidung.
Aber man muss es dazu sagen, wir richten uns nur gegen den und der, Sie haben auch gesagt, verbietet es, amtliche Dokumente aus laufenden Strafverfahren zu veröffentlichen. Und was uns als Gesellschaft für Freiheitsrechte daran stört, aber was wir eben auch aus der Presse hören und sehr viele JournalistInnenverbände oder alle wesentlichen JournalistInnenverbände daran stört, ist, dass dieses Verbot absolut ist. Das heißt, die Presse hat keine Chance, sich zu überlegen, ist diese Veröffentlichung vielleicht ausnahmsweise gerechtfertigt? Besteht ein überragendes öffentliches Interesse daran, genau die Entscheidung, die aus dem noch nicht abgeschlossenen Verfahren zu kennen? Das ist sozusagen egal dem Strafgesetzbuch, sondern es stellt es ausnahmslos unter Strafe. Und damit ist es letztlich für alle JournalistInnen ein persönliches Risiko, solche Dokumente zu veröffentlichen.
Jetzt heißt es ja teilweise, dass Zeuginnen durch die Veröffentlichung von solchen Dokumenten aus einem laufenden Strafverfahren beeinflusst werden könnten, was vermieden werden soll. Klingt nachvollziehbar, oder?
Es ist absolut anzuerkennen, dass es ein hohes Schutzgut ist, wenn es natürlich auch keine Grundrechte betrifft, aber ein hohes Schutzgut des Staates, dass die Urteilsfindung als solche möglichst ungestört ist. Das ist ganz klar, dass die Chefinnen, die Zeuginnen, die Sachverständigen vielleicht auch, die Verfahrensdokumente nicht kennen, die sollen nicht davon beeinflusst werden, dass die in der Öffentlichkeit kursieren. Das ist erstmal als Schutzziel auch legitim. Da wenden wir uns als solches auch gar nicht dagegen. Nur gilt das natürlich nicht in jedem Fall. Nicht in jedem Fall ist die Veröffentlichung schädlich für die Voreingenommenheit der Zeuginnen. Nicht in jedem Fall muss jedes einzelne wörtliche Zitat verboten werden, denn das ist damit auch verboten. Also auch eine besonders anschauliche oder besonders exakte Berichterstattung über das Verfahren ist genau durch diese Norm verboten. Und da sehen wir noch nicht, dass es in jedem Einzelfall eine Beeinträchtigung der Voreingenommenheit der Zeugin geht. Und wir können vielleicht auch gleich dazu noch sprechen, aber es ist ja ein Fall, in dem Arne Semsrott angeklagt jetzt ist, weil er die Beschlüsse veröffentlicht hat, die das Amtsgericht München in Verfahren gegen Mitglieder der letzten Generation erlassen hat. Und da sehen wir doch ganz besonders, dass an diesen, sagen wir mal, in Teilen wirklich maximal schlecht begründeten Beschlüssen ein so hohes öffentliches Interesse ist. Das Verfahren wird noch Jahre dauern. Es wird noch Jahre dauern, bis es abgeschlossen ist, bis diese Dokumente überhaupt veröffentlicht werden dürften. Und in der Zeit dürfte kein Medium aus diesen wirklich schlechten Beschlüssen, die der Justiz keine Ehre machen, zitieren, sondern müsste immer umschreiben, wie schlecht sie sind. Aber da will ich doch als Leser, als Leserin ganz genau nachlesen können, was daran genauso schlecht sein kann.
Das wäre auch schon ein bisschen die Antwort auf meine nächste Frage. Trotzdem noch einmal nachgehakt. Ihr sagt, der Paragraph 353d gefährde die Pressefreiheit. Ist Journalismus nicht immer auch Auswahl? Warum muss denn ganz oder in wesentlichen Teilen aus Gerichtsurteilen zitiert werden dürfen?
Ja, es kommt eben auf den Einzelfall an. In dem Fall hier ergibt sich die Schlechtheit der Begründung, die, sagen wir mal, das Landgericht in der mündlichen Verhandlung nicht ausdrücklich jetzt anerkannt hat, aber schon hat durchscheinen lassen, dass sie auch nicht ganz zufrieden damit sind, wie vielleicht dieses Gericht die Beschlüsse begründet hat. Das ergibt sich nur aus dem gesamten Dokument. Man muss ja, wenn man sagt, es findet sich an keiner einzigen Stelle eine Abwägung mit der Pressefreiheit zum Beispiel, wenn es darum geht, das Pressetelefon der letzten Generation abzuhören, dann will ich doch als Leserin den ganzen Beschluss sehen, aus dem sich das nicht ergibt. Andernfalls, natürlich kann ich darauf vertrauen, dass die Medien schon richtig liegen, aber ich will das doch vielleicht als Leserin, als vielleicht auch als Wissenschaftlerin, die sich mit den Texten aus rechtswissenschaftlicher Perspektive beschäftigt, will ich das doch nachvollziehen können. Das ist so, und daran besteht doch ein legitimes Interesse. Und in anderen Fällen besteht ein legitimes Interesse daran, wirklich einzelne prägnante Zitate aus den Entscheidungen anführen zu dürfen. Aber auch die sind, so zumindest Teile der Rechtsprechung, eben entsprechend wesentliche Teile. Und damit dürfen sie auch nicht zitiert werden. Und da haben wir das absurde Verrenkung, dass JournalistInnen letztlich dazu gezwungen sind, einen Inhalt zu umschreiben, bei dem es wesentlich einfacher und viel präziser wäre, einen Satz zu zitieren, den sie aber wegen des Strafverbots nicht zitieren dürfen.
So Benjamin Lück, Rechtsanwalt von der Gesellschaft für Freiheitsrechte im Oktober 2024, und nun hat der Bundesgerichtshof also auch die Entscheidung vom letzten Jahr veröffentlicht. Er bestätigt, wie gesagt, die Verurteilung von Arne Semsrott wegen der Veröffentlichung von Gerichtsdokumenten. Die Strafvorschrift des Paragraphen 353d Nummer 3 greife lediglich äußerst schonend in die Meinungs- und Pressefreiheit ein. Sie gelte nur für Straf-, Bußgeld- oder Disziplinarverfahren und dort jeweils nur für einen eng begrenzten Zeitraum. Dabei erfasse sie nur solche Publikationen, bei denen vorsätzlich amtliche Dokumente ganz oder in wesentlichen Teilen im Wortlaut öffentlich mitgeteilt werden. Die inhaltliche Berichterstattung bleibe hingegen stets möglich, so der Bundesgerichtshof. Wir wollten von Benjamin Lück noch einmal wissen, wie er die Entscheidung vom Bundesgerichtshof beurteilt und welche Hoffnung er auch auf eine angekündigte Verfassungsbeschwerde setzt.
Wir sind vom Ergebnis der Entscheidung des Bundesgerichtshofs nicht wirklich überrascht worden. Was uns etwas überrascht hat, war die Begründungstiefe, die Mühe, die sie sich erkennbar gemacht haben. Das unterscheidet sich insbesondere von den Hamburger Gerichten, die in einem Parallelverfahren gegen einen Journalisten wesentlich weniger Mühe an den Tag gelegt haben, die Revision etwa ohne weitere Begründung verworfen haben. Wir sind dennoch zuversichtlich, trotz der großen Mühe, die sich der Bundesgerichtshof hier gegeben hat, sind wir dennoch zuversichtlich, dass das Verfassungsgericht das etwas anders sehen wird. An manchen Stellen sehen wir doch, dass die Argumentation etwas wenig schlüssig ist. So bleibt nach unserer Auffassung weiter die Grundkritik an dem Straftatbestand des 353d Nummer 3 Strafgesetzbuch bestehen, dass es letztlich einen Automatismus der Strafbarkeit gibt, nämlich JournalistInnen dann strafbar sind, wenn sie solche Dokumente veröffentlichen. Die Ausnahmen, die der Bundesgerichtshof nennt, sind rudimentär und nicht für die entscheidenden Fälle ausreichend. Und damit verstößt diese Rechtsprechung der deutschen Gerichte nach unserer Auffassung gegen die eindeutige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Und wir haben die große Hoffnung, dass das Bundesverfassungsgericht diese Rechtsprechung jetzt auch in der anstehenden Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde von Arne Semsrott dann auch entsprechend berücksichtigt.
Im folgenden Gespräch mit Radio Dreieckland schildert Thomas von der Ostensacken von der Hilfsorganisation Wadi aus Halabdscha im
in
Irak.
In Syrien gibt es ja jetzt einen verlängerten Waffenstillstand
und
es gibt auch Gespräche, aber bisher keine politische Lösung. Es könnte also sehr gut wieder zu einem vollen Krieg kommen. Was geht da in den Köpfen vor?
Also generell hier jetzt, ich bin ja momentan in Halabja, in Irak, Kurdistan, sozusagen in eurem Partnerradio hier, erste freie Radio Irak-Kurdistans von 2005. Also diese ganze Entwicklung in Rojava und in Syrien hat überall in Kurdistan, also in allen Teilen von Kurdistan, eine wahnsinnige Welle an wirklich Nationalismus getriggert, wie ich sie auch in den letzten 30 Jahren hier noch nie erlebt habe. Jeden Tag Demonstrationen, die Leute haben wirklich sammeln Geld, sammeln Klamotten, demonstrieren, also das ist schon auch eine neue Qualität, wenn man das über die Grenzen von Syrien hinaus sieht. In Syrien selbst haben die, in den kurdischen Gebieten, die Leute gerade wirklich Angst, dass es zu heftigen Gefechten in den Kerngebieten Rojavas kommt und müssen sich mit einer sehr, sehr komplizierten humanitären Situation einfach sind damit konfrontiert. Also sind zwischen um die 200.000 neue Binnenflüchtlinge aus den anderen Regionen des Ostsyriens in den Norden geflohen. Im Moment ist es kalt, es hat geschneit, das Wetter ist grimmig und geht jetzt darum, diese Leute zu versorgen. Und unter anderem in Kobani gab es Internet-Blackout, Probleme mit der Stromversorgung. Also die Situation ist extrem kritisch, aber es deutet sich schon einiges darauf hin, dass das da jetzt nicht zu einem wirklich blutigen Endkampf um Kobani und Karmischli kommt. Also gestern waren Meldungen, die sind allerdings nicht bestätigt von offizieller Seite, sondern eher inoffiziell, dass dieser neue Waffenstillstand zum größten Teil hält und ist wohl, also Verhandlungen im fortgeschrittenen Stadium gibt, dass syrische Milizen oder Truppen in Karmischli und Hasike einrücken können und die kurdischen SDF oder inzwischen wieder GPG-Miliz auf die kurdischen Dörfer oder Städte wie Amude und Derek zurückziehen. Also das war der Stand von gestern Nacht. Es deutet schon im Moment sehr viel darauf hin, gerade auch aufgrund des massiven Drucks, den jetzt doch USA und Europäer ausüben, dass es also ein weitestgehendes Interesse gibt, dass das nicht maximal in jetzt blutigste Gefechte eskaliert da drüben in Syrien.
Der syrische Präsident Aschara ist ja auch zurzeit in Moskau. Welche Rolle spielt da Russland?
Ich denke, keine bedeutende. Da geht's aber die Russen hatten ja aufgrund dieser völlig verwirrenden Gemengelage in Nordostsyrien in Karmischli auch noch einen Stützpunkt ihrer Truppen und versuchen da jetzt abzuziehen. Weil es gab ja diese Einigung zwischen Türkei, Russland, Assad und so weiter und so fort in diesem chaotischen Bürgerkriegsszenario der letzten 10 Jahre. Ich denke, es geht jetzt um die Frage, welche Rolle soll Russland in Zukunft in Syrien spielen? Die Russen würden gerne ihre große Airbase an der Küste behalten und Zugang zum Hafen von Tartus. Ich vermute nicht, dass die eine längerfristige Präsenz da oben in den kurdischen Gebieten halten wollen. Von syrischer Seite, auch gerade von syrisch-arabischer Seite, wird diese Annäherung von Al-Shara an Russland ausgesprochen kritisch betrachtet, weil Russland einfach als Partner vom Assad-Regime von allen syrischen Oppositionellen wahrgenommen wird. Und Al-Shara, denke ich, versucht da diese klassische Schaukelpolitik zu machen, um mehr Unterstützung aus den USA zu kriegen und aus dem Westen auch zu zeigen, dass er ja auch einen guten Draht jetzt nach Moskau hat, wo er dann schon ein bisschen auch in die Fußstapfen der Assads tritt. Ob Russland aber langfristig irgendeine relevante Rolle in Syrien spielt, denke ich, ist mit sehr, sehr vielen Fragezeichen versehen.
Kannst du vielleicht noch was generell was sagen zum Verhältnis zwischen Araberinnen und Kurdinnen in Syrien? Da gibt es ja immer noch diese nationale Trennung.
Offensichtlich hat sich erstmal gezeigt, dass dieses Modell dieser autonomen Verwaltungsregion Ostsyrien als kurdisch-arabisches so nicht funktioniert hat. Das war offensichtlich primär ein ideologisches. Also die Araber, die arabische Mehrheitsbevölkerung in Ostsyrien hat diese kurdische Verwaltung genauso lange geduldet oder mit ihr kooperiert, wie es ihnen Schutz gegen Assad auf der einen Seite und den Islamischen Staat auf der anderen Seite garantiert hat. Dass das alles innerhalb von so kurzer Zeit im Prinzip implodiert ist, zeigt, dass dieses Projekt von Basisdemokratie, multinational etc. bestenfalls auf dem Papier funktioniert hat. Es ist ein bisschen schwer einzuschätzen, wie jetzt sozusagen die Araber in den Kerngebieten Rojavas, also Kamischli, Hasseke und da oben, der Entwicklung gegenüberstehen, weil es gibt ja einfach schlicht und ergreifend, anders als hier im Irak oder auch im Iran oder in der Türkei, in Syrien, keine wirklich mehrheitlich von Kurden bewohnten größeren Territorien. Es gibt Städte wie Afrin oder Kobani, Amude, Derek, das sind kurdische Städte, aber sozusagen das Territorium ist extrem durchmischt mit Arabern, Kurden, Christen, Armeniern und so weiter und so fort. Also es gibt nirgends wirklich eine klassische kurdische Mehrheitsbevölkerung. Und wie sich jetzt in diesem Dreieck da oben, was eigentlich eins der Kerngebiete des alten Rojavas ausgemacht haben, die Araber verhalten, wo sie die Frage ist, erklären wir unsere Loyalität gegenüber Damaskus oder bleiben wir der SDF oder der PYD, die da regiert, treu? Das ist unklar. Das heißt, auch die Gefechte, die berichtet werden aus den letzten 48 Stunden, sind weniger jetzt von Milizionären al-Sharas als von irgendwelchen arabischen Stammeskämpfern oder ähnliches. Da ist ein unglaubliches Potenzial drin, einfach auch aus einem Grund, den ich für unheimlich wichtig halte, wenn man das nochmal auch aus einer irakischen Perspektive sieht. Also im Irak ist sozusagen die Leidensgeschichte von Kurden und zum Beispiel Menschen im Südirak, also Schiiten, ist relativ ähnlich. Also man wusste immer in Basra oder in Nasrir, was es bedeutet, wenn in Kurdistan Giftgas eingesetzt wird, Dörfer zerstört werden, weil einfach Saddam Hussein sozusagen der gemeinsame Feind gewesen ist. Ich denke, wichtig für das Verständnis von der Situation in Syrien ist die geteilte, also wirklich geteilte Leidensgeschichte der letzten 15 Jahre. Für die Menschen im Westsyrien und in Nordsyrien war das Assad. Assad, der Giftgas eingesetzt hat, Massaker begangen hat, Hunderttausende in Gefängnisse eingesperrt hat, verschwinden hat lassen, für millionenfache Flucht gesorgt hat. Und im Osten und Nordosten Syriens, also in den Gebieten, die jetzt eben also Rojava und so weiter, war jetzt in den letzten 15 Jahren das Assad-Regime gar nicht das zentrale Problem, sondern eben erst Al-Qaida und dann der Islamische Staat. Und die Betrachtungsweise ist jetzt sozusagen eine, dass man jeweils den anderen nicht als jemanden, der großes Leid erfahren hat, betrachtet, sondern eigentlich als Kollaborateur mit dem ehemaligen Feind. Also aus kurdischer Sicht ist es ganz klar, was al-Shara da macht, es wird nicht getrennt zwischen HTS und ISIS. Das ist sozusagen die Wiederkehr dieser dschihadistischen Völkermörder und Massaker, der gerade von vor 10 Jahren. Also man identifiziert sozusagen die neue Regierung in Damaskus mit dem alten Feind und umgekehrt betrachten auch syrische Oppositionelle, die jetzt gar nicht so mit al-Shara haben, die Verwaltung von Rojava, die ja eng an der PKK dranhängt, als Kollaborateur einerseits mit Assad, weil es immer die PYD ja nicht Teil der syrischen Opposition gewesen ist, und als eine Kraft, die irgendwie Syrien aufteilen will und versteht nicht, dass der jeweils andere sozusagen da auch ganz vieles, was gerade passiert, schlimmste Erinnerungen auf jeder Seite triggert. Und auf kurdischer Seite werden Erinnerungen eben nicht nur an den syrischen Bürgerkrieg getriggert, sondern an die Vernichtungskampagnen von Saddam Hussein in den 80ern gegen Kurdistan, von der ganzen Geschichte, die eben auch Kurden in anderen Gebieten Kurdistans und nicht nur in Syrien durcherlebt haben. Und das hatten wir ja letztes Mal schon besprochen, was da völlig fatal gewesen ist, ist zum Beispiel dieser Verwendung der Anfalsure des Religionsministeriums in Damaskus im Zusammenhang mit der Wiedereroberung von Raqqa und Deir ez-Zor. Und Anfal, das war der Name der Vernichtungskampagne Saddam Husseins gegen die Kurden hier im Irak in den 80er Jahren. Das heißt, momentan sehen eigentlich alle Kurden, und das sind 40 Millionen, was sie gerade auch mal wieder feststellen, wie groß eigentlich die kurdische Bevölkerung im Nahen Osten ist, sehen das als einen Angriff auf sie, auf ihre nationale sozusagen Identität und auch auf ihre Zukunft. Und dazu kommt natürlich noch diese wahnsinnige Angst, dass da jetzt wieder Islamischer Staat erstarkt und diese furchtbaren Verfolgungen, Massaker und eben auch der Völkermord in den Jesiden sozusagen erneut passiert. Und unter Jesiden hier im Irak, die bereiten sich wirklich, also für die ist eben die Ereignisse von 2014 sind hochgradig traumatische Ereignisse gewesen. Das heißt, das ist nicht Vergangenheit, sondern das ist jederzeit sozusagen gegenwärtig. Und wenn man momentan mit Jesiden hier spricht, die haben wirklich das Gefühl, 2014 wiederholt sich in Kürze. Das heißt, es geht auch gar nicht mehr nur um Tatsachen, um Fakten, sondern es geht einfach um diese ganz tiefen Traumatisierungen, die alle Gruppen hier im Nahen Osten in den letzten 30 Jahren eben mussten und die jetzt wieder in irgendeiner Weise gegenwärtig sind und natürlich auch ganz, ganz geschichtsmächtig und was Leute tun, wie Leute handeln, welche Emotionen Leute empfinden, hat eben sowohl etwas mit der aktuellen Entwicklung zu tun, wie auch mit dem, was sie in der Vergangenheit durchleben mussten.
Ja, man kann vielleicht auch noch hinzufügen, dass einige von den islamistischen Gruppen, die früher gegen Assad gekämpft haben, heute reguläre Teile der syrischen Armee sind, also wie die Sultan Süleyman Shah Brigade zum Beispiel, die auch mit der Türkei gegen die Kurden gekämpft hat. Also genau. So ein paar reale Gründe für Angst gibt es natürlich auch.
Ja, also das ist eine Synthese. Also wenn Kobani belagert ist und Kobani ist einfach ja aus gesamtkurdischer Sicht ein Symbol für den Widerstand gegen den Islamischen Staat und jetzt wieder irgendwelche bärtigen Kämpfer an den Toren von Kobani stehen und Menschen dort Angst haben, dass es erneut sozusagen um das Überleben dieser Stadt geht, ist das eine reale Bedrohung, aber sie wird eben nochmal multipliziert einfach durch die geschichtliche Bedeutung, die diese Stadt und einfach der Widerstand gegen den Islamischen Staat von 2014 bis 2016 hatte. Und es ist völlig verrückt, dass im Prinzip momentan das Jubiläum, 10-jährige Jubiläum von der Niederlage des Islamischen Staats bei Kobani hätte gefeiert werden sollen und kann nicht gefeiert werden, weil erneut die Existenz dieser Stadt auf dem Spiel steht.
Will dich nicht zu lange aufhalten, aber du bist gerade in Halabja, ein Katzensprung vom Iran. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu Iran sagen?
Ja, also ein Katzensprung vom Iran. Also ich sehe von hier den Iran, wenn ich aus dem Fenster schaue. Die letzte Bergkette ist schon Iran. Die Situation ist extrem angespannt. Also ich würde mal sagen, es gibt eine 60-40, 70-30 Chance, dass innerhalb der nächsten absehbaren Zeit es wirklich zu einem massiven Militärschlag gegen den Iran mit allen Folgen kommt, was die USA da momentan auch an militärischer Hardware zusammengezogen haben, ist eigentlich so viel und auch so teuer, dass es unwahrscheinlich ist, dass man das als reine Drohkulisse verwendet. Aber wir wissen eben auch nicht, was im Kopf dieses Herrn da im Weißen Haus in Washington vorgeht. Der ist sehr schwer, das ist sehr schwer voraussehbar. Aber zum Beispiel die iranisch-kurdische Opposition, die hier ja vor Ort auch präsent ist und auch mit bewaffneten Kämpfern präsent ist, bereitet sich momentan de facto darauf vor, am Tag X rüberzugehen und versuchen, so Gebiete unter Kontrolle zu bringen, um so ein ähnliches Modell zu entwickeln, wie es ja hier im Irak mit der kurdischen Region auch gibt. Von meinen ganzen Kontakten aus dem Iran weiß ich, die hoffen und warten, dass es zu einem Angriff kommt, weil was da in den Anfang Januar an Massakern angerichtet worden ist, das ist unbeschreibbar. Also es geht auf jeden Fall an die Zehntausenden von Opfern. Das ist von der Qualität her erinnert das ein bisschen an die Niederschlagung der Aufstände im Südirak 1991, also ein Blutbad, das da angerichtet wurde. Die ökonomische Situation im Irak muss furchtbar sein. Also der Rial hat nochmal fast 50% an Wert verloren. Das heißt, Leute wissen auch kaum noch, wie sie irgendwie über die Runden kommen. Und es ist, denke ich, jetzt jedem offensichtlich, dass dieses Regime schlicht und ergreifend weg muss. Also, dass eine Zukunft mit diesem Regime nicht mehr möglich ist. Insofern besteht, hoffen, ist es wirklich so, Leute hoffen, dass irgendetwas passiert in Richtung eines Sturzes dieses Regimes. Und wir machen hier gerade sozusagen die Witze. Wir hoffen, dass der Frieden und Krieg auf der jeweils richtigen Seite stattfindet. Also, dass es in Syrien zu einer friedlichen Lösung kommt und nicht im Iran zu einem falschen Frieden und in Syrien zum Krieg.
Um Merkmale und Hintergründe von Femiziden zu erhalten, wertete eine Forschungsgruppe aus dem Bereich Kriminologie, Soziologie, Psychologie und Rechtswissenschaften alle frauenbezogenen polizeilichen Akten aus dem Jahr 2017 aus 5 Bundesländern aus und präsentierte letztes Jahr im November die Ergebnisse unter dem Titel Femizide in Deutschland. Anzumerken ist, dass die direkte Teilhabe von an Femizid oder sozialer Ausgrenzung betroffenen Menschen an der Forschung bzw. an der Konzipierung der Studie fehlt. Bei der Interpretation der ausgewerteten Daten und der Studie konstruierten Bilder ist das mitunter mitzubedenken. Der Mehrwert der Studie besteht in der Informationstiefe. Da 133 Femizide umfangreich ausgewertet worden sind, konnten eindeutige Muster und Differenzierungen ausgemacht werden. Die Betroffenen wurden nicht nur als eine Zahl betrachtet, sondern die komplexen Lebensumstände wurden mit einbezogen. Im folgenden Beitrag hört ihr.
Selbst habe Migrationshintergrund und widme mich eben dem Thema aus dem Bauchgefühl heraus, dass es möglich ist, sich den Mechanismen hinter den betreffenden Zahlen zu widmen und diese zu verstehen, ohne dabei zusätzlichen Hass zu schüren. Und ich spreche nicht alleine darüber, sondern mit Paulina Lutz. Sie hat bei der qualitativen und empirischen Studie mit dem Titel Femizide in Deutschland mitgestaltet und diese mit ausgewertet. Paulina, schön, dass du da bist.
Ja, ich bin auch sehr froh, dass ich das heute nochmal berichten darf zu unseren Forschungsergebnissen.
Um die Mechanismen und gegebenenfalls Muster hinter den Femiziden auszumachen, habt ihr euch die polizeilichen Akten genau angeschaut und konntet dabei, und das ist das Bemerkenswerte an eurer Studie, einzelne Falltypen ausmachen. Woran unterscheiden sich diese Falltypen und worin liegt der gemeinsame Nenner?
Also zuerst kann man sagen, dass ein Großteil, was wir auch vorab schon dachten und jetzt nochmal bestätigt bekommen haben, waren Tötungen von Partnerinnen und Ex-Partnerinnen. Diese Delikte machten etwa 80% aller Femizide aus, also einen sehr großen Anteil. Dann haben wir uns diese Partnerinnen-Tötungen aber auch nochmal genauer angeguckt und da eine Gruppe gefunden, das waren wiederum 60% aller Femizide, die wir als Deetablierungsfemizide bezeichnet haben. Da ging es eben darum, dass die Beziehung als beendet gesehen wurde oder eine vermeintliche Untreue vermutet wurde vom Täter ausgehend. Es waren also bestimmte Partnerinnen-Tötungen, in denen es zu Eskalationen kam. Eine weitere größere Gruppe waren noch alters- und krankheitsbezogene Femizid-Suizide, also wo der Täter zuerst seine Partnerin und dann sich selbst getötet hat, sowie psychotisch bedingte Partnerinnen-Femizide. Außerhalb von Partnerschaft hatten wir eine größere Gruppe von Mutter- und Großmüttertötungen. Das war noch ein größerer Anteil. Wir hatten nur 2 erbezogene Tötungen. Das sind ja Taten, über die sehr viel berichtet wird, die aber in unserem Sample nahezu keine Rolle gespielt haben. Und auch außerhalb von Familie und Partnerschaft hatten wir lediglich 13 Delikte, also 10% aller Femizide. Das heißt, dass dieses typische, von dem viel berichtet wird, der Angriff eines fremden Mannes sehr selten ist. Das hatten wir tatsächlich nur in 4 Fällen. Also das ist eine sehr kleine Gruppe. Das heißt, wir sehen jetzt hier, es gibt ganz unterschiedliche Konstellationen. Gemeinsam ist denen aber, dass es in den meisten Fällen um Rollenerwartungen geht an Frauen. Und wenn die Frauen dann eben gegen diese Rollenerwartungen verstoßen, kommt es zur Tat. Und das findet sich eben sowohl in Partnerschaften, wo es eben um sowas geht wie Treue, ein bisschen Unterordnung in der Partnerschaft, als auch beispielsweise bei Muttertötungen, dass die Mutter eben sich zu sorgen hat, zu kümmern. Und wenn sie das nicht tut, aus Augen des Sohnes, dann also war es in den Fällen so, dass er dann versucht hat, sie zu töten oder sie getötet hat.
In der eben genannten Gruppe der Deetablierungsfemiziden haben über die Hälfte der Opfer Migrationshintergrund. Was kannst du dazu sagen? Was sind die Risikofaktoren, mit denen die Frauen konfrontiert sind?
Also insgesamt war das so, dass diese Frauen eine höhere Vulnerabilität, also Verletzlichkeit zeigen, dass sie weniger Möglichkeiten haben, aus einer gewaltvollen Beziehung zu gehen. Also sie finden sich in höheren Abhängigkeiten, das ist generell in Paarbeziehungen so, also auch nicht migrantischen Paarbeziehungen, dass die Frauen stärker von den Männern abhängig sind als andersrum, beispielsweise finanziell. Aber in den Kontexten war es nochmal mehr, beispielsweise weil sie keine Ausbildung hatten oder eine nicht in Deutschland anerkannte Ausbildung, weil sie geringere Deutschkenntnisse hatten und dadurch weniger sich irgendwie nach außen wenden konnten und Hilfe suchen konnten. Aber beispielsweise auch Sozialleistungen gemeinsam an das Paar ausgezahlt wurden und die Frauen dann eben von ihren Tätern, von ihren Partnern und den damit Tätern direkt abhängig waren. Ein anderer wichtiger Punkt ist in der Konstellation aber auch, dass migrantische Personen, das wissen wir in der Kriminologie ganz generell, seltener bereit sind, sich an die Polizei zu wenden und da Hilfe zu holen. Das heißt, dass die dann häufiger in solchen gewaltvollen Beziehungen bleiben und sich weniger Hilfe holen. Ein anderer Punkt aber auch noch, dazu zusätzlich, ist, dass Frauen sich hier in Deutschland höhere Freiheitsrechte einfordern konnten, die sie eben in den Herkunftsländern nicht immer unbedingt hatten und sich dadurch von den Tätern emanzipieren konnten, was dann eben in einigen dieser Fälle den Vorstellungen des Täters widersprach, die er von der Beziehung hatte, was dann zu einem Konflikt führte.
Genau, da würde ich drauf eingehen. Gerade so das Thema Schutz von Frauen wird manchmal oder sieht man häufig, wie das populistisch instrumentalisiert wird, um auch eben gegen Menschen aus dem Ausland zu hetzen. Die Kultur liefert keine einseitige Erklärung, so ist es bei euch in der Studie zu lesen, Migration aber doch. Worauf beruht diese Schlussfolgerung und diese Differenzierung?
Also uns ist ganz wichtig zu sagen, dass in Kultur einer von, also nicht per se dieser Faktor ist, der da was besonders viel ausmacht, aber dass die Migration selber eben Konflikte verschärfen kann. Also ganz generell, auch außerhalb von Partnerschaft und so weiter, stellt, wissen wir aus der Wissenschaft, Migration einen Stressor dar, ganz generell. Also man kommt in ein neues Umfeld, man ist in der Regel der Sprache nicht 100% mächtig, man ist in anderen Strukturen, es sind bürokratische Prozesse, die man nicht unbedingt besonders gut versteht. Und gleichzeitig konnten wir aber jetzt in unserem speziellen Fall feststellen, dass sich bestehende Konflikte, die möglicherweise im Herkunftsland schon vorhanden waren, hier nochmal verschärft haben, weil dann eben nochmal ein zusätzlicher, ganz genereller Stressfaktor da war, der es den Partnern eben schwerer machte, ohne Streit miteinander auszukommen. Wichtig ist da dann eben auch, dass Unstimmigkeiten zwischen Normen im Herkunftsland und hier manchmal vorzufinden sind, dass aber ganz wichtig eben ist, dass Kultur nicht der ausschlaggebende Erklärungsfaktor sein kann, weil wir so viele Delikte gesehen haben, die, egal ob migrantische oder nicht migrantische Personen, sehr ähnlich waren. Das heißt, die Gemeinsamkeit ist nicht die Kultur, sondern sind patriarchale Strukturen, die sich in sexistischen Denk- und Handlungsweisen der Täter niederschlagen. Und das heißt, das ist das, wo man sagen kann, da liegt die Gemeinsamkeit.
Ja, du bist jetzt schon ein bisschen drauf eingegangen, darauf, dass du ins angemessene Verhältnis zu setzen, dass der Einflussfaktor Migration und eben der Einflussfaktor der patriarchalen Struktur. Worauf sollte denn politisch und medial eben der Fokus gelegt werden, um Femizide zielführend etwas entgegenzusetzen?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir da, glaube ich, noch sehr viel vor uns haben und aber auch nicht nur eben politisch und medial, sondern auch alle einzeln, jede und jeder von uns mit angreifen kann, dass man eben sagen kann, man versucht solche traditionellen Rollenbilder und Erwartungen nicht weiterzutragen und fortzuführen, sondern dass man da einfach versucht, mehr eine gleichberechtigte Sichtweise auf Männer und Frauen zu haben. Und auch noch ein wichtiger Punkt, dass Paarbeziehungen nicht das einzige Nonplusultra darstellen, dass es auch andere Faktoren gibt, die bei einem gesunden, funktionierenden Leben wichtig sind, beispielsweise gute Freundinnenschaften, eine finanzielle Unabhängigkeit, eigene Hobbys, eigene Bedeutung im Leben. dass man dann eben diese Partnerschaft nicht so auflädt und da so viel Druck drauf setzt, dass das alles im Leben erfüllen muss.
Was nehmen wir mit aus dem Gespräch? Die Wörter Täter und Partner liegen nun nah beieinander und können auch mal vertauscht werden. Es ist möglich, auf die bedeutenden Faktoren Migration einzuwirken, beispielsweise indem Sozialleistungen getrennt ausgezahlt werden, migrantische Personen nicht ausgegrenzt werden und die Ausbildungsberufe anerkannt werden. Dann liegt es also auch auf der Hand, weshalb migrantische Frauen seltener zur Polizei gehen. Aus dem aktuellen Bericht der Antidiskriminierungsstelle geht hervor, dass gerade bei der Aufnahme von Strafanzeigen Frauen mit Migrationshintergrund oder in prekären Lagen häufig misstraut wird von der Polizei. Es mangelt an niedrigschwelligen und unabhängigen Anlaufstellen außerhalb der Polizei. Und ja, also Fokus darauf, dass traditionelle sexistische Rollenzuschreibung und patriarchale Gewalt und Verhaltensmuster das Problem sind.
Und ich finde, dass es dabei rauskommt, dass es einfach auch alles auf diese rassistische Struktur in dieser Gesellschaft fällt und auch auf die sexistische und eben Frauen mit Migrationshintergrund einfach nicht so geschützt werden, nicht so ernst genommen werden. Und ich finde, das zeigt auch, dass die Fragestellung irgendwie falsch ist. Und eben mit diesem Strukturellen finde ich auch, das zeigt sich auch, dass es Feminizide sind. Also Feminizide heißt ja auch, es hat eine gesellschaftliche oder eine strukturelle, politische Ebene auch. Nicht nur individuell. Femizide ist ja der individuelle Begriff.
Der Osthang auf der Mathildenhöhe in Darmstadt ist seit vielen Jahren ein selbstverwalteter, unkommerzieller Kulturraum, den Menschen mit Kunst, Musik und Austausch lebendig gehalten haben. Jetzt steht dieser Ort durch ein geplantes Neubauvorhaben für ein Besucherzentrum vor dem Ende. AktivistInnen protestieren seit Dezember gegen geplante Baumfällungen und für den Erhalt der grünen Fläche und des kulturellen Freiraums. Trotz eisiger Temperaturen harrten sie in Hängematten, die zwischen den von der Rodung bedrohten Bäume gespannt sind, aus, um den Osthang zu verteidigen. Ein erster Versuch der Rodung im Dezember konnte verhindert werden. Wir sprachen am 26. Januar.
Leonie, kannst du unseren Hörerinnen etwas über den aktuellen Sachstand hinsichtlich der Räumungsdrohung erzählen?
Also es ist eine spannende Situation gerade, weil natürlich weiterhin die Räumung irgendwie passieren kann jederzeit und es ist nicht öffentlich bekannt, wann. Und die Menschen eben einfach vor Ort sind und jederzeit bereit sind, auch nochmal in die Hängematten zu klettern.
Weißt du, wie die aktuelle Situation direkt da vor Ort aussieht? Sind weiterhin Menschen in den Bäumen? Du hast ja angedeutet, dass es wohl vielleicht aktuell nicht so ist.
Es gibt einen Ort, der heißt die Main Hall. Das ist eine Holzstruktur und dort halten die Menschen sich hauptsächlich auf, aber auch bauen Strukturen und sind in den Bäumen, aber natürlich bei der Kälte auch die meiste Zeit unten am Boden und bauen und halten sich warm.
Hast du als Teil der BürgerInneninitiative einen Einblick darin, welche Reaktionen die Besetzerinnen von Anwohnerinnen, aber auch vielleicht aus der Politik bekommen für ihre Aktivitäten?
Es gibt viel Zuspruch von den AnwohnerInnen und von ja, den Menschen, die die Mathildenhöhe besuchen. Es gibt fast jede halbe Stunde irgendwelche Spenden, worüber die sich sehr freuen. Also Essen, Tee und einfach Hilfe. Und von der Politik her ist gerade noch nicht so viel passiert. Also es gibt eine Rede von Hanno Benz, der Oberbürgermeister, der nicht sehr glücklich über die Situation ist.
Warum ist er nicht glücklich über die Situation?
Ja, er hat gesagt, dass es undemokratisch wäre. Und da sind natürlich die Aktivistinnen und der Protest sieht da ein klares Nein. Das ist nicht undemokratisch, sondern wir fordern ja Demokratie ein.
War es aber nicht eigentlich so, dass der Osthang ursprünglich sowieso nur als temporäre Zwischennutzung gedacht war?
Der Osthang war immer nur für Jahr geduldet, aber es gibt ja mittlerweile ganz viel Diskurs darüber, dass eine Zwischennutzung auch zu einer Pioniersnutzung werden kann. Das bedeutet, dass man genau vor Ort schaut, was für einen Mehrwert hat eben diese Nutzung gehabt, diese Zwischennutzung und wie kann man die etablieren für die Zukunft.
Was macht denn eigentlich ein Osthang für dich, aber auch für die vielen Menschen, die jetzt dort protestieren, so besonders und so relevant für den Alltag?
Der Osthang ist eben einer der wenigen Orte, wo Menschen einfach da sein dürfen, wo es keinen Konsumzwang gibt, keinen Eintritt und trotzdem eben super viel kulturelle Bespielung und Freiraum. Er verbindet auch Natur, Kultur und Gemeinschaft. Also das sind wirklich so diese Kernpunkte, die der Osthang so besonders gemacht hat und einfach die kulturelle Landschaft in Darmstadt sehr bereichert hat. Also da gab es auch wirklich tolle Kommentare in der Petition, wo Menschen erzählt haben, wie wichtig der Ort war in die Integration, in ja die Knüpfen von Freundschaften, von Vereinsbildung, von Netzwerk in Darmstadt und darüber hinaus auch.
Die Besetzung hat ja im Dezember begonnen. Wie würdest du die aktuelle Stimmung vor Ort beschreiben unter den Aktivistinnen? Ist dort noch Entschlossenheit und Mut vorhanden, den Osthang zu erhalten und die Rodung zu verhindern?
Auf jeden Fall. Also man hatte schon, also die meisten vor Ort haben schon das Gefühl, dass sie was bewirken können und das einfach ja durch diesen friedlichen Protest, aber natürlich auch ja ein klares Signal, einfach mehr Presse stattfindet, mehr Diskurs stattfindet, also der Diskurs vor allen Dingen im Darmstädter Echo, was die Lokalzeitung ist, hat sich sehr verändert und ist sehr spannend geworden. Und
inwiefern verändert von was für eine Haltung zu heute?
Also es gibt verschiedene RedakteurInnen, die auch unterschiedlicher Meinung sind und da war jetzt zum Beispiel ein Artikel, der das abgewegt hat, also hin von, sie finden das sehr sinnvoll, dass dann Protest entsteht, damit eben eine Neudiskussion überhaupt möglich ist über so einen teuren Neubau und diese Kostbarkeit, dass dort eben eine kulturelle Bespielung war und die auch Teil der UNESCO sein könnte, also dieses Welterbestatus. Und da gibt es eben jetzt viele verschiedene Meinungen und das finden wir erstmal auch gut, dass darüber ausgetauscht wird und eben nicht einfach nur das Beschlossene vor vielen, vielen Jahren einfach weitergemacht wird.
Du hast die UNESCO erwähnt. Inwiefern spielt das eine Rolle? Nicht alle Hörerinnen und Hörerinnen sind mit den Situationen in Darmstadt und Umgebung vertraut.
Ja. Seit 2021 ist die Mathildenhöhe UNESCO-Weltkulturerbe und zwar für die Künstlerkolonie. Also das war ein sehr spannender Ort, der auch den Jugendstil eben mitgeprägt hat und auch hin zu Moderne wegweisend war. Und das wurde eben unter Schutz gestellt von der UNESCO. Und die UNESCO fordert eigentlich auch ganz klar Nachhaltigkeit, Partizipation und eben die Vermittlung von diesem Wert. Und da sieht der Osthang sich auch als Teil von. Also das ist wirklich was sehr Spannendes, dass 2014 mit der Gründung der Maskul eben diese Brachfläche aktiviert wurde und das mittlerweile halt so eine Wirkung hatte, dass man ja sagt oder viele DarmstädterInnen sagen, ja, das ist Teil der UNESCO. Wir verstehen das als moderne Interpretation dieser KünstlerInnenkolonie jetzt mittlerweile und ja, freuen uns eigentlich auf ein gemeinsames dort und das wird von der Stadtpolitik noch nicht ganz so gesehen, also manche Parteien und Personen schon, aber es ist schon sehr unterschiedlich, wie da die Meinungen auseinandergehen.
Von wem gibt es bislang aktuell die größte Unterstützung?
Von den Parteien her haben UFPASSE und Die Linke haben viele Anträge auch dazu gemacht. Die regierenden Parteien, also die Grünen, die CDU und Volt, sind da irgendwie noch anderer Meinung, weil sie halt diesen Prozess seit 10 Jahren irgendwie voranbringen mit dem UNESCO-Titel. Und die haben eben Angst, dass dieser Titel aberkannt werden könnte, was aber mittlerweile klargestellt wurde, dass es nicht stimmt.
Also, wer hat es klargestellt?
Also wir haben viel recherchiert und wir haben uns auch mit der UNESCO telefonisch auseinandergesetzt, haben viele Briefe geschrieben und die Stadtverordneten haben uns dann nachgemacht, was ja super ist und haben auch nachgehakt und haben rausgefunden, dass dieser Neubau eben nicht zwingend notwendig ist, sondern politische Entscheidung gewesen, bei dem Antrag den mit reinzunehmen. Und da wollen sie halt festhalten, aber wir sagen, das kann man auch ändern und es wäre auch kein Problem. Die UNESCO ist sehr offen, auch digitale Vermittlungen oder eben im Bestand das zu integrieren, Vermittlungskonzepte.
Leonie, zum Schluss gefragt, wie geht es eurer Ansicht nach aus Sicht der Bürgerinitiative in den kommenden Wochen und Monaten weiter?
Wir haben vor, am Osthang eine Tanzdemo bald zu machen, um einfach weiterhin das lebendig zu halten und freuen uns da total drauf, dass am 5.2., also falls da Menschen in der Nähe sind, gerne vorbeischauen. Ansonsten sind die Menschen vor Ort, die bleiben auch vor Ort und freuen sich auch einfach über Austausch und Spenden natürlich und wir hoffen weiterhin so den Diskurs in der Stadtpolitik anzuregen und weiterhin da dran zu bleiben. Und was wir planen für 2026 im Rahmen dieses WDCs, also World Design Capital, ist auch nochmal ein offizielles Symposium.
Das sagt Leonie von der Bürgerinneninitiative Osthang bleibt in Darmstadt zu der geplanten Räumung. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 30. Januar 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.